Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
So, guten Tag alle miteinander. Das ist jetzt hier die Plattform auf Radio Free FM. Und ich freue mich, dass ich hier zwei Mitglieder von der Donauphilharmonie Ulm heute bei mir zu Gast habe. Nämlich einmal den Leiter und Mitgründer Philipp Solle. Hi Philipp.
Hallo.
Und einmal ein Orchestermitglied, die Madita aus der zweiten Geige.
Hallo.
Hallöchen. Ja, ihr beiden. Erstmal vielleicht so ganz allgemein. Jetzt kennt ja vielleicht nicht jeder die Donauphilharmonie. Könnt ihr mal so ganz kurz erzählen, was ist das überhaupt für ein Verein?
Naja, also die Donauphilharmonie Ulm ist ein Jugendorchester, das ich vor 4 Jahren mit David Aschoff zusammen gegründet habe, mit der Idee, jungen Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, einfach miteinander zu musizieren, ohne dass irgendeine Institution dahinter steht, ganz ungezwungen, in 2 Projekten im Jahr. Genau, wir arbeiten komplett klassische Programme und es gibt auch die Möglichkeit für junge Solisten dann mit uns zu konzertieren, alles eben in jugendlicher, gemeinschaftlicher Ebene.
Und das klappt so wunderbar, ohne dass man da jetzt eine Institution hinten dran schaltet?
Naja, es ist natürlich mit den Anwesenheiten manchmal ein bisschen schwieriger. Man hat in der Schule halt das Problem, den Vorzug, dass dann der Lehrer im Zweifelsfall sagt, sonst gibt es eine Strafarbeit, wenn du nicht kommst, das können wir hier nicht machen. Aber dafür kommen die Leute dann auch wirklich, wenn sie wollen. Und das ist dann umso schöner.
Und dann bleiben sie auch dabei.
Genau.
Dann bleiben sie auch dabei, wenn sie schon zum Studieren weggezogen sind und jedes Wochenende zurückfahren müssen. Also man merkt schon, dass es auf dieser freiwilligen Ebene irgendwie sehr viel mehr Eigenmotivation dahinter steckt und sehr viel mehr Gemeinschaft und ist schon ein bisschen ein anderes Gefühl.
Ist das jetzt eher was Besonderes bei euch, dass da wirklich Leute zum Studieren weggehen und dann für die Konzertproben dann wiederkommen? Also ich meine, habt ihr das viel oder ist das eher die Ausnahme?
Da gibt es schon einige. Also ich würde nicht sagen die Mehrheit kommt schon noch aus Ulm und wohnt auch hier. Aber es gibt viele Leute, die von Anfang an dabei waren oder schon sehr viele Projekte mitgemacht haben, die es tatsächlich auch durchziehen von sehr viel weiter weg zurückzukommen.
Okay, Philipp, du hast ja auch einen relativ weiten Weg, oder?
Ja, ich studiere momentan in Detmold.
Und da fährst du dann auch, wie ist es, dann fährst du auch jede Woche runter?
Wieder rauf? Momentan nicht, weil gerade noch Semesterferien sind, aber ansonsten schon.
Okay, ja, und wer macht sonst so bei euch mit? Also jetzt haben wir ja Studenten gehört, wen findet man sonst noch so bei euch?
Ganz unterschiedlich eigentlich, also die meisten Leute sind wahrscheinlich Schüler oder gerade anfangen Studium so, ja. Einfach so ein bisschen in der Ulmer Musikszene alles mal abgegrast. Jeder, der Zeit und Lust hat, einfach zwischen, ich würde sagen, 15, 14 und 25 ist vielleicht der Durchschnitt irgendwie in dem Alter. Also viele, viele Schüler, viele Studenten, Leute, die einfach Lust drauf haben.
Und das einfach nur Lust drauf haben, das reicht dafür aus, dass eine gute klangliche Qualität dann zum Schluss auch rauskommt? Breites Grinsen.
Ja, also ich finde, natürlich, wir haben ja mit Absicht keine Vorspiele und keine wirklichen Limitationen, wer jetzt mitspielen darf, weil wir das auch nicht möchten. Und das macht es schon schwieriger, weil man natürlich sehr viele unterschiedliche Niveaus oft findet auch. Aber ich finde, man merkt total, dass die Leute das wollen. Also man möchte diesen Klang irgendwie schaffen, man möchte das schön hinkriegen und sauber und man möchte irgendwie Philipp und den Stücken und dem Orchester auch gerecht werden. Das heißt, ich finde, viele Leute machen sehr, sehr großen Fortschritt durch die DPU, auch wenn es jetzt vielleicht am Anfang technisch ein bisschen schwierig ist. Also bei mir war das so, als ich angefangen habe, war ich eigentlich nicht gut genug, um mitzuspielen, aber es hat mich total motiviert, so große Werke spielen zu dürfen und man lernt sehr viel dadurch. Also eigentlich klappt's.
Ja, tatsächlich ist es so, dass halt auch einige inzwischen schon Musik studieren und dadurch ist natürlich das Niveau ganz unterschiedlich. Wir hatten kürzlich einen, der erst 1 Jahr Bass gespielt hat und dann natürlich Musikstudenten, die schon fast fertig sind. Aber die ziehen die Schwächeren in Anführungszeichen dann sozusagen mit und die wachsen absolut über sich hinaus durch die Motivation, auf diesem Niveau Musik machen zu können. Und das ist ganz toll zu sehen, was dann innerhalb von 4 kurzen Wochen passieren kann.
Das ist sehr beeindruckend, dass das funktioniert. Also ich habe im Chor, ich habe lange im Schulchor mitgesungen und da hat man uns immer gesagt, die Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied. Und schwieriger Satz, by the way. Und ich finde das, sehr erstaunlich, dass ihr sagt, dass das gut funktioniert, dass man da die Schwächeren mitzieht. Jetzt habt ihr ja erzählt, was die Donauphilharmonie so ein bisschen von anderen Orchestern unterscheidet. Wie ist das dann, Philipp, für dich als Dirigent, vor einem Orchester dann zu stehen, bei dem du weißt, die machen hier alle freiwillig mit und da ist jetzt keiner verpflichtet, da ist jetzt aber auch niemand dabei, der jetzt, wie soll man sagen, da ist ja jetzt kein Zwang dahinter, so du musst das machen, sonst kriegst du deine ECTS-Punkte nicht oder sowas. Macht das die Sache schwieriger?
Es hat es anfangs schon schwieriger gemacht, weil die Leute am Anfang natürlich bei den ersten beiden Projekten auch nicht wussten, was genau kommt da auf sie zu und man überhaupt gar keine Sicherheit hat. Und man darf sich als Dirigent dann mit dem Orchester erstmal nicht verscherzen, sonst laufen die weg, böse gesagt. Weil also einem Profiorchester kann man dann irgendwann Ärger machen ab einem gewissen Grad. Und gerade die Disziplin ist so eine Sache, wenn man ungefähr im gleichen Alter ist, dann und das alles natürlich auf kameradschaftlicher Ebene läuft, was musikalisch viel spannender ist, weil es viel mehr dieses Miteinander und Zusammenspiel stärkt. Aber das, wenn man dann, man muss jedem Orchester irgendwann mal sagen, dass sie leise sein sollen. Kein Mensch ist von Natur aus einfach ruhig und hört ganz brav zu, was der Dirigent sagt.
Das ist auch übrigens eine sehr schwere Sache als Moderator, Klappe halten und zuhören. Okay, ja. Und Madita, wie geht's dir? Ich weiß nicht, ob du mal in einem anderen Orchester mitgespielt hast. Wie erlebst du die Situation in der Donauphilharmonie als Orchestermitglied?
Ja, es ist schon ein sehr anderes Gefühl. Ich habe in vielen anderen Orchestern mitgespielt, wo einfach ein klares hierarchisches Verhältnis irgendwie geherrscht hat zwischen Dirigent und Orchester. Also es war halt entweder ein Lehrer oder es war eine sehr viel ältere Person irgendwie. Und es fühlt sich natürlich anders an, weil man automatisch mit bisschen mehr so angstvollem Respekt rangeht. Und in der DPU ist das ganz anders, weil es mehr so ein, ja, es ist kameradschaftlich und es ist irgendwie ein freiwilliger Respekt, den man da hat. Und klar, wenn man jetzt dann halt irgendwie mal unkonzentriert ist oder so, geht der auch ein bisschen schneller mal weg. Irgendwie die Konzentration. Aber ich find's sehr viel angenehmer, weil man wirklich das Gefühl hat, man macht das von sich aus und man macht das für die Musik und für die anderen Leute. Und man, ja, ich finde, man spürt einfach mehr, warum bin ich jetzt leise, warum möchte ich jetzt gut sein oder mich konzentrieren. Und das ist eben, weil wir als Gruppe schöne Musik machen möchten. Und ja, es fühlt sich sehr anders an, aber ich finde es eigentlich gut. Aber es ist natürlich irgendwie ein bisschen komisch, wenn man Philipp auch persönlich kennt und wenn man sich halt so auch in der Freizeit sieht, dann plötzlich so ein bisschen so ein Autoritätsgefühl herzustellen irgendwie. Aber es funktioniert, weil man eben, ja, ich finde, man hat natürlich einen Respekt davor, dass Philipp das leitet und möchte dann auch gut sein und ist meistens ruhig.
Meistens, ja. Aber ja, Philipp hat es ja gesagt, man ist ja von Natur aus einfach kein, also da ist ja der Mensch nicht ruhig. Philipp, wollen wir vielleicht mal kurz drüber sprechen, was du gerade so außerhalb der Donauphilharmonie machst. Du hast vorhin gesagt, du studierst Dirigieren in Detmold. Ja, das ist ja mehr, als dass man nur lernt, jetzt mit einem Stockwild in der Gegend rumzufuchteln. Ja. Was sind denn so die Studieninhalte beim Dirigieren?
Naja, also als Dirigent muss man möglichst breit aufgestellt sein. Das heißt, man beschäftigt sich mit aller Musikgeschichte, Musiktheorie, der ganze Hintergrund. Als Dirigent bist du ja also am wenigsten im Endeffekt damit beschäftigt, nur den Takt zu schlagen, sondern das Proben ist das Entscheidende, das Zuhören und auch die Pädagogik. Also es ist das eine zu wissen, ein Orchestermusiker hat jetzt einen falschen Ton gespielt, aber es ist die Frage, warum? Hat das jetzt einen technischen Hintergrund? Ist diese Stelle schwerer auf genau dem Instrument? Was ist der Knackpunkt? Ist der gerade einfach schlecht gelaunt? Man muss die Menschen dann auch so ernst nehmen und nicht jeder kommt mit Bombenstimmung immer in die Probe. Und ja, es ist sehr viel Feingefühl dafür notwendig.
Mhm. Und ist das eigentlich, also ich meine es ja, du spielst sowohl Klavier als auch Geige auf einem sehr guten Niveau. Du lächel nicht, ja. Du spielst gut. Wie ist das aber jetzt, wenn du bei so einer Passage, wie du gerade angesprochen hast, jetzt bei einem Holz- oder Blechblasinstrument da auf so eine Reibung, sage ich mal, stößt? Weil also wie kann man denn von außerhalb, ohne dieses Instrument zu spielen, lernen, zu wissen, was denn gerade das Problem bei diesem Instrument gerade ist an der Stelle?
Also bis zum gewissen Grad lernt man es im Studium, weil man Instrumentenkunde hat und Vergleichbares, um zu wissen, wie hoch, wie tief kann ein Instrument, wo sind die schwierigeren Töne. Aber ansonsten versuche ich auch tatsächlich gerade, also ich habe mit Hornunterricht angefangen und möchte noch auch ein Holzblasinstrument dazu nehmen, um ein bisschen den Einblick zu haben. Aber im Zweifelsfall muss man einfach nachfragen und hoffen, dass der Musiker dann ganz ehrlich antwortet.
Oh, das ist ja schon mega cool. Ich würde auch gerne mal ein zweites Instrument lernen, aber ich habe die Zeit nicht. Madita, wie ist es denn bei dir? Was sind so die Schwierigkeiten zum Beispiel mal auf der Geige? Einfach, dass man da mal ein bisschen Einblick kriegt, weil ich spiele nicht Geige, ich habe keine Ahnung.
Ja, bei der Geige ist eigentlich die größte, oder es gibt sehr viele Schwierigkeiten bei dem Instrument. Die offensichtlichste ist wahrscheinlich, dass man ja auf dem Griffbrett keine Orientierung wirklich hat, keine Markierungen, gar nichts, wo jetzt die Finger hinkommen, wo die Töne sind. Das heißt, man hat auch sehr, sehr, sehr feine Unterschiede, die den Ton jetzt sauber oder nicht sauber machen können. Also man muss wirklich sehr, sehr genau sein in seiner Intonation, wo man seine Finger hinlegt im Endeffekt. Und dann hört es da natürlich nicht auf, weil es gibt tausend verschiedene Möglichkeiten, wie kante ich meinen Bogen, wie halte ich meinen Bogen, mit welchem Druck streiche ich Geschwindigkeit und so, dass eben so ein ganz besonderer Klang entsteht und auch so, dass er eben ins Orchester reinpasst, dass man sich da gut anpasst. Und Geigenstimmen sind halt oft auch ja sehr, sehr viel. Man hat wenig Pausen, man hat am meisten zu üben, man hat am meisten zu spielen. Ja, also es ist einfach viel und man muss technisch relativ sicher sein, weil Orchesterliteratur oft einfach sehr viel verschiedene Technik abfragt. Und ja, das sind so ein bisschen die Schwierigkeiten. Man hat einfach viel, auf das man achten muss.
Und ihr habt ja gerade in der Geige das Problem in Anführungszeichen, dass ihr ja auch sozusagen in einer großen Gruppe spielt. Mhm. Ich meine jetzt die Oboe, Klarinette und so, die hört man ja eher schon mal im Solo, soweit ich weiß. Während als Geige, da ist man ja immer in einer großen Gruppe unterwegs. Mhm. Ne? Also da muss man dann auch, ich nehme mal, keine Ahnung, wie ist denn das dann? Probt ihr dann wirklich zusammen, auch mal in einer einzelnen Probe, dass ihr gemeinsam Aufstrich, Abstrich gleich macht oder so? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, wir haben natürlich Stimmproben in den einzelnen Stimmen, wo wir technische Sachen klären, wo wir auch Intonationen klären. Man versucht, sich ein bisschen aufeinander einzuspielen, also indem wir irgendwie am Anfang zusammen Tonleitern spielen oder einfache Töne, leere Saiten, einfach, dass man den Klang ein bisschen zusammen hinkriegt, dass man sich aufeinander einhört. Das versuchen wir natürlich schon und dann kommt es eben ganz stark darauf an, dass jeder für sich zu Hause wirklich so gut übt, dass man in der Probe nicht mehr mit den Noten beschäftigt ist. Was aber dadurch, dass es so eine große Gruppe ist, oft auch schwierig ist, weil man nicht so exponiert ist und das Gefühl hat, sich leichter verstecken zu können, wenn es mal nicht klappt. Das ist, glaube ich, so bei manchen Geigen das Problem am Anfang der Proben, dass man eben weiß, es fällt nicht unbedingt so krass jetzt jedem auf, wenn ich jetzt einen falschen Ton spiele und deswegen übt man es vielleicht auch nicht so, was natürlich nicht ganz richtig ist. Und gegen Ende der Proben ändert sich das auch, da hat man es dann schon gut gemacht. Aber ja, dadurch, dass es so eine große Gruppe ist, ist es manchmal schwieriger, dass sich jeder selber wirklich an der Nase packt und sagt, ich übe das jetzt so gut, wie eine erste Klarinette das üben würde, weil man die halt einfach hört.
Mhm. Ja, kenne ich noch aus dem Tenor im Schulchor, da war das auch so. Ja, ich würde mal sagen, wir können eigentlich schon die erste Musikpause demnächst einläuten. Ich glaube, Philipp, du hast mal zu mir gesagt, die Hänsel- und Gretel-Ouvertüre, die ihr ja spielt, von Engelbert Humperdinck, ist auch so ein schwieriger Name, die sei für die Geigen, hast du, glaube ich, gesagt, besonders schwierig, oder?
Ja, es ist das virtuoseste Stück am Abend, würde ich auf jeden Fall sagen, weil es sehr hoch und sehr schnell geht. Also für alle, die sich, ja, jedem ist das Hänsel- und Gretel-Märchen ungefähr ein Begriff und die Oper behandelt das ja auch. Und gerade Hexenritt oder Vergleichbares ist halt einfach auch sehr effektmäßig komponiert. Oder der Wind, das himmlische Kind soll halt auch einen Wind darstellen und dementsprechend schnell einmal durch die Lagen, durch die Saiten. Mhm. Und natürlich auch als Effekt sehr virtuos.
Okay, magst du vielleicht noch ein bisschen, oder vielleicht ihr beide, je nachdem wie ihr euch aufteilen wollt, mögt ihr vielleicht noch ein bisschen kurz erzählen, wenn wir jetzt den Anfang der Ouvertüre hören, wir schaffen sie wahrscheinlich nicht vollständig, aber was man vielleicht so ein bisschen da drin hört, können wir ein bisschen was erzählen?
Ja, also die Ouvertüre beginnt und da zieht sich die ganze Zeit durch der berühmte Abendsegen, also mit dem Titel, kennen wir noch als Schlaflied, abends will ich schlafen gehen, 14 Englein um mich stehen. Genau, mit einem ganz wunderschönen Hornchoral werden wir dann, denke ich, gleich hören. Und dieses Thema ist im Grunde in fast jedem Takt in der ganzen Ouvertüre zu hören. Es ist immer ganz leicht versteckt. Da hat Richard Strauss danach einen ganz bewundernden Brief an Humperdinck geschrieben, wie genial das wäre und ihn sehr als Komponisten gelobt. Das kann man wirklich sagen, es klingt sehr einfach und sehr schlicht durch diese ganzen Kinderlieder, die sich auch durch die Oper ziehen. Aber es ist dabei sehr, sehr kunstvoll. Und danach kommen wir dann auf das Hokuspokus-Thema, wie es so schön heißt, wo die Hexe dann Hänsel und Gretel gefangen nimmt. Und abschließend findet sich noch darin der Schlusschoral, wo die Kinder froh sind darüber, dass sie wieder frei sind und die Hexe tot.
Alles klar, dann hören wir uns doch hier mal die Ouvertüre mal genauer an. Engelbert Humperdinck, Hänsel und Gretel, die Ouvertüre. Die Ouvertüre von Engelbert Humperdinck zu seiner Märchenoper Hänsel und Gretel. Ja, das ist die Plattform auf Radio Free FM. Ich habe hier zwei Mitglieder des Orchesters Donauphilharmonie heute zu Gast. Ja, Madita, jetzt wollen wir mal ein bisschen über dich sprechen, dass wir dich auch noch ein bisschen kennenlernen. Was machst du eigentlich gerade, wenn du nicht gerade in der Donauphilharmonie mitprobst?
Also ich wünschte, ich könnte immer einfach in der Donauphilharmonie mitproben. Nein, ich habe 2018 Abitur gemacht und hatte jetzt ein Jahr so ein bisschen Pause, wo ich Eicher-Scholl-Kolleg gemacht habe in Ulm. Das ist ein Orientierungsjahr, das man dort oben machen kann in der Hochschule für Gestaltung mit diesem Studium Generale-Prinzip. Das heißt, man hat jede Woche ganz verschiedene Vorlesungen, man hat auch Ringvorlesungen, wo verschiedene Dozenten von verschiedenen Unis oder aus verschiedenen Berufen eben zu uns kommen und uns ein bisschen was darüber erzählen, und man kann eigentlich ein Jahr lang in verschiedene Studiengänge reinschnuppern. Das habe ich letztes Jahr gemacht und jetzt im Moment arbeite ich und versuche ein bisschen Geld zu verdienen und nebenher eben so viel Musik und Kultur wie möglich noch mitzunehmen.
Okay, und hast du schon irgendeinen Studiengang in Aussicht, wo du sagst, ha, das mache ich vielleicht?
Ja, ich mache jetzt tatsächlich nochmal ein Jahr Pause, weil ich nochmal auf Reisen gehe. Aber wenn ich zurückkomme, möchte ich gerne Umweltwissenschaften studieren mit einem Schwerpunkt auf Meeresbiologie und ein bisschen in den Umweltschutz gehen später.
Okay, das klingt ja nachhaltig, sage ich mal. Kannst du ein bisschen was über den Studiengang? Ich kann mir gerade gar nichts drunter vorstellen. Was ist denn das?
Das sind so gut wie alle Naturwissenschaften einfach in einen Topf geworfen, ein bisschen umgerührt und dann durch den Filter Natur, Klima, Umwelt gepresst. Also man hat Physik, Bio, Chemie, alles Mögliche, aber halt alles mit einem Blick auf Umwelt und auf Nachhaltigkeit.
Das ist ja mega cool.
Das ist voll cool.
Okay, sprechen wir uns nächstes Jahr wieder, wenn du ein Semester hinter dir hast, dann will ich mehr darüber wissen.
Klingt vielleicht anders.
Oder so, ja. Wie bist du eigentlich zur Donauphilharmonie gekommen? Du bist ja jetzt kein Urgestein, das von Anfang an dabei war, oder?
Nee, ich bin seit dem vierten, ja, ich bin seit dem vierten Projekt dabei, als wir Bruckners vierte Sinfonie auch gespielt haben. Ich habe tatsächlich einfach Freunde, die in der DPU gespielt haben, und ich hatte das immer so ein bisschen auf dem Schirm, aber dieses irgendwie drei oder vier Wochenenden Proben, das war mir dann am Anfang echt irgendwie zu blöd und das hat mich voll davon abgehalten, da mitzuspielen. Aber dann war ich beim dritten Konzert, wo die DPU Dvořáks Neunte gespielt hat, aus der Neuen Welt, war ich beim Konzert und es war so unglaublich schön. Und das war für mich dann so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich muss da jetzt mitspielen, und seitdem war ich immer dabei, weil ich es mir auch nicht mehr wegdenken könnte. Also diese vier Probenwochenenden sind zwar, es klingt viel, und man denkt auch, vier Wochenenden will ich eigentlich nicht dafür opfern, plus nochmal ein Konzertwochenende, aber es fühlt sich nicht wirklich an, als würde man die Zeit verlieren. Also es ist einfach eine super schöne Zeit, super nette Leute, es ist einfach, ja, ist einfach schön.
Mhm. Wo wir gerade bei den Probenwochenenden sind, also ihr seid ja jetzt auch immer noch in der Probenphase, nehme ich an, gell? Ja. Wie ist das eigentlich mit Raum organisieren? Ist das, also ihr seid ja jetzt schon seit einiger Zeit im Hildegard, aber wie macht ihr das eigentlich? Also wie habt ihr es denn vorher gemacht? Weil ich kann mir vorstellen, für so ein großes Orchester, das ist jetzt nicht ganz leicht.
Ja, also unser erstes Projekt war dann noch sehr chaotisch. Da hatten wir für jede Probe einen anderen Ort.
Ach du liebe Zeit.
Und also wir hatten die Konzerte damals in der Martin-Luther-Kirche und im HDB. Und durften dann teilweise oben im Gemeindesaal in der Martin-Luther-Kirche proben. Oder dann haben wir bei einem im Büro eines Vaters eines Orchestermitglieds dann geprobt. Und dann hatten wir keine Pauken und mussten stattdessen dafür den Mülleimer nehmen. Das war alles sehr unterhaltsam. Aber inzwischen hat sich das eingebürgert im Hildegard. Das ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit.
Und okay, ich kriege gerade das Bild mit dem Mülleimer nicht aus dem Kopf. Das ist sehr witzig. Madita, du hast ja jetzt, warst jetzt einige Zeit mal für die Social-Media-Präsenz der DPU sozusagen zuständig. Was hast du da so gemacht?
Wir haben das erst auch relativ spät angefangen mit Social Media, weil das davor irgendwie nie so ein Thema war. Aber seit dem letzten Projekt haben wir jetzt auch Instagram, @Donauphilharmonie Ulm. das ist einfach, wir versuchen da ein bisschen präsenter zu werden, um eben, also Facebook, auf Instagram, die DPU halt irgendwie, vertreten zu haben. Wir versuchen, Probenfotos zu teilen, dass man ein bisschen einen Einblick bekommt, wie das eigentlich so abläuft und wie so 7 Stunden Proben an einem Sonntag aussehen. Und genau, dass man einfach, egal über welchen Weg man auf die Donauphilharmonie kommt, dass man alle Infos hat und dass man irgendwie vielleicht eingefangen wird und sich dafür interessiert und zu den Konzerten kommt oder mitspielt oder so.
Das heißt, die Posts, die ihr dann auf Instagram und so weiter abgibt, das ist dann auch mehr, um neue Orchestermitglieder anzuwerben, zu sagen, hey, spielt bei uns mit, wir sind cool?
Ja, auch. Also wir freuen uns immer über neue Mitglieder. Aber ja, da geht es auch ein bisschen einfach darum, dass die schon bestehenden Mitglieder sozusagen sich auch ein bisschen vertreten fühlen, denke ich. Also wenn man so einen Instagram-Account hat und man sieht sich da irgendwie selber, das ist schon cool und man sieht so, was man halt macht und dass es sich irgendwie lohnt. Genau.
Oder wenn man ins Radio geht und sich dann live on air hören kann.
Ja, das vielleicht nicht. Nein, das ist super. Genau, also es geht halt einfach ein bisschen darum, dass man die DPU auf verschiedenen Kanälen, so von allen Seiten irgendwie ein bisschen was mitbekommt. Einfach so ein bisschen, dass das ein Name wird. Und es gibt es ja wirklich noch nicht so lange. Und dadurch, dass wir nur 2-mal im Jahr Projekte haben, ist es schwierig, irgendwie über das ganze Jahr so
präsent zu sein.
Präsent zu sein auf Social Media. Aber ja, es geht einfach darum, dass man DPU, dass das Name wird, dass man das im Kopf hat.
Wie ist das dann eigentlich da mit euren Konzertbesuchern, die dann zu euch kommen? Merkt ihr dann irgendwie oder wisst ihr, über welche Ecke die euch gefunden haben? Wisst ihr das eigentlich?
Das ist schwierig zu sagen. Wir wollten mal eine Umfrage machen jetzt mit Zetteln, dass man irgendwie unterschreibt, also einträgt, für was man jetzt, wie man... Deutsche Sprache ist schwierig. Also wie man darauf gekommen ist, genau. Also es gibt natürlich einige, weil wir Jugendliche haben, wo die Eltern einfach mitkommen, Familie, was eben auch immer. Aber es hat sich jetzt so ein treues Stammpublikum, würde ich schon sagen, entwickelt, das immer wieder kommt. Und es gibt immer eine kleine Zeitungsannonce in der Südwestpresse. Sowas hilft dann schon, ja.
Also man ist immer wieder überrascht, finde ich, wenn man nach dem Konzert, wir stehen ja immer mit unseren Geigenkörpern da und sammeln Spenden ein, weil der Eintritt prinzipiell immer frei ist bei uns. Und viele, viele Leute sagen was total Nettes dann immer noch und man kommt kurz ins Gespräch. Und ich dachte am Anfang auch, dass es halt Eltern und Freunde, also es gibt ganz viele super nette Freunde in unserem Kreis, die zu jedem DPU-Konzert kommen, obwohl sie eigentlich mit klassischer Musik gar nichts am Hut haben. Es gibt echt viele super coole Leute. Aber dann überrascht es mich doch jedes Mal wieder, dass Leute, die uns gar nicht kennen, die irgendwie ein Plakat gesehen haben. Ich weiß noch, bei Bruckner 4 war das doch so, dass eine Dame nach dem Konzert zu uns gekommen und meinte, ja, sie hat sich so gefreut, sie wollte den Bruckner schon immer mal gehört haben und dass wir das gespielt haben, war so schön. Und ja, also man ist schon überrascht oft, was von welcher Ecke noch irgendwie Leute kommen.
Ihr hattet ja jetzt auch Konzertbesucher und mindestens ein Orchestermitglied, die eine recht lange Anreise, glaube ich, gehabt haben. Ja. Hilf mir da mal auf die Sprünge, was war das nochmal?
Die kommt aus Köln.
Genau, ja.
Genau, wo dann auch die ganze Familie tatsächlich mit Großeltern und Tanten und allem drum und dran hergereist ist, die dann alle bei den Orchestermitgliedern auch übernachten durften irgendwie. Genau. Also es gibt schon weite Anfahrtswege.
Das ist ja schon, wie weißt du, wie die euch gefunden hat? Weil das ist ja schon erstaunlich.
Auch wieder über die Musikerkontakte irgendwie. Also mein Vater war mit deren Vater dann musikalisch unterwegs.
Okay.
Die Musikerwelt ist klein.
Connections ist alles, ja genau. Ist das eigentlich für dich, Philipp, irgendwie, ist es böse gesagt, aber ist es erstaunlich, wenn man nur 4 Wochenenden zusammen probt, dann ein Konzert gibt und dann doch so super Kritiken bekommt, wie das bei eurer Donauphilharmonie der Fall ist?
Naja, also vor allem erstaunlich ist, wenn man sich das erste Wochenende anguckt und dann das letzte. Weil das muss ich fürs letzte Projekt sagen, wir haben Bruckner 6 gespielt, was wirklich ein sehr, sehr anspruchsvolles Werk ist. Und nach dem ersten Wochenende dachte ich mir auch, hoppala, das wird sehr spannend. Und nach dem 4. Wochenende war mir überhaupt nicht klar, wie man in dieser kurzen Zeit, also wie sich so viel entwickeln konnte. Und dementsprechend, finde ich, merkt man auch diese Entwicklung, spürt es im Konzert, dass Leute über sich hinaus wachsen und diese Energie, die dann dabei ist. Insofern finde ich die Kritiken auch gerechtfertigt, aber man würde sie nicht nach dem ersten Wochenende erwarten.
Okay, verstehe. Das ist natürlich super, dass das funktioniert, ja. So viele Fragen und ich habe mich schon mal wieder völlig verzettelt. Genau, Madita, schlechteste Überleitung der Welt. Du spielst doch auch in der 2. Geige mit.
Ja, wirklich schlecht, aber ist okay.
Ja, das ist, ab und zu darf das sein, ja. Was ist denn deine Rolle in der 2. Geige im Orchester? Magst du das ein bisschen beschreiben?
Also ich rede jetzt mal über zweite Geigen generell, vielleicht nicht nur mich.
Ja, ja klar.
Ja, es ist viel, viel davon, glaube ich, ist irgendwie so ein bisschen Fundament bilden, unterstützen, dadurch, dass wir sind oft in Oktaven mit der ersten Geige, nur eben tiefer, und man hilft der ersten Geige extrem, wenn man eben sauber spielt und präsent ist und eben ja einen schönen Klang hat, weil sich die erste Geige daran orientieren kann, sie kann sich draufsetzen, sie hört besser, ob sie sauber sind, weil oben wird es halt auch einfach schwieriger, je weiter hoch man geht, noch sauber zu spielen. Und ja, oft hat auch die zweite Geige dann so Surprise, schwierige Stellen, die super exponiert sind, wo man dann plötzlich denkt, hoppala, jetzt aber. Das heißt, ja, im Endeffekt ist die zweite Geige ein Instrument wie jedes andere. Das hat vollkommen seine Berechtigung und ohne die zweite Geige würde das Stück auch nicht gleich klingen, auch wenn es in manchen Stellen vielleicht einfacher oder technisch weniger anspruchsvoll ist als jetzt zum Beispiel die erste. Aber man muss es trotzdem mit genauso viel Liebe üben und spielen. Und man darf sich auch selber nicht zu unwichtig nehmen. Nicht zu wichtig natürlich, weil wir oft nicht die Melodie haben. Aber man muss sich schon ein bisschen den Anspruch an sich selbst haben, dass man sagt, ich bin nicht nur zweite Geige, sondern ich bin schon wichtig für das Stück und ich kann mich jetzt nicht zurücklehnen und hier vom Blatt ein bisschen was runtergeigen, sondern das musst du schon ernst nehmen.
Das heißt, ärgerst du dich darüber, dass es diese Redewendung gibt, die zweite Geige spielen?
Ja, das ist halt schon, ich kann's nachvollziehen, warum es diese Redewendung gibt und das ist auch oft so ein bisschen ein Klischee eben, dass die Leute in der zweiten Geige jetzt vielleicht weniger brillant spielen manchmal als die ersten, aber im Endeffekt ist es nicht ganz korrekt, finde ich, weil jedes Instrument, wie gesagt, voll seine Berechtigung und seine Aufgabe hat und man macht sich auch nicht über die Tuba lustig, die so drei Töne spielt, ist auch wichtig. Ja. Also macht man schon, aber sollte man nicht.
Macht man schon, ja, es gibt ja viele schlimme Musiker-Klischees. Was gibt's alles? Tenöre können nicht, was sagt man? Tenöre können keine...
Können nicht denken.
Generell, Pianisten haben keinen Rhythmus. Was gibt's noch?
Bratschen können nicht sauber spielen.
Stimmt, natürlich
Bratschen
die Bratschen.
Können in der Regel gar nicht.
Ratschen können nichts, das Blech ist sehr trinkfest.
Okay, ja. Wie sieht es mit dem Fagott aus? Gibt es über das Fagott Witze?
Ich will jetzt nicht sagen, dass Fagott ist.
Nein. Was wolltest du sagen?
Fagott ist, es gibt genug Witze über das Fagott, weil es schon einen sehr eigenen Klang hat, der auch in vielen Stücken als Effekt benutzt wird, wenn es jetzt nicht gerade ein Solokonzert ist. Aber oft wird das Fagott so ein bisschen als Witz oder als was Fröhliches, Leichtes, Lustiges irgendwie genutzt in der Musik. Aber wenn man einen richtig guten Fagottisten hört, dann merkt man schon, dass es auch ein sehr, sehr, sehr anspruchsvolles und echt schönes Instrument, glaube ich.
Vielen Dank übrigens für diese mega geile Überleitung.
Bitte, wir möchten jetzt nämlich
zum zweiten Stück kommen, das man bei euch am 5. Oktober zum Beispiel hören kann, nämlich das Fagottkonzert von Weber. Da habt ihr ja eine externe Solistin, eingekauft ist falsch, aber bekommen, sag ich mal.
Eingeladen, ja.
Genau, ja. Wo kommt die her? Wer ist das?
Die kommt ursprünglich aus Stuttgart. Lisanne Traub heißt sie und studiert jetzt auch in Detmold mit mir. Genau, ist dort im dritten Semester jetzt und hat schon eine sehr beeindruckende Karriere hinter sich. Hat jetzt schon im Bundesjugendorchester erstes Fagott mit dem neuen Chef der Berliner Philharmoniker jetzt dann gespielt. Hat schon sehr, sehr viel auch tolle Orchestererfahrung und ich habe sie gehört in Detmold und ist eine ganz, ganz tolle Solistin, also virtuos, wie ich es noch nie auf dem Fagott erlebt habe. Und dabei trotzdem sehr freundlich, sehr bescheiden. Genau, und das sollte sehr viel Spaß machen im Zusammenspiel mit dem Orchester vor allem.
Ja, dann würde ich mal sagen, können wir ja jetzt dann die zweite Musikpause einläuten mit dem Fagottkonzert von Weber. Da hören wir uns jetzt den dritten Satz an, weil da geht es ein bisschen ab, ein bisschen tempomäßig. Wollt ihr vielleicht zum dritten Satz nochmal irgendwie ein paar einleitende Worte sagen, bevor ich den hier jetzt abspiele? Bei mir fällt nämlich auch nichts ein, sonst würde ich es selbst machen.
Also es ist, ein bisschen als Scherz gemeint, allgemein das Stück, aber um die Virtuosität des Fagottes komplett auszureizen. Und das merkt man.
Wunderbar, dann hören wir da mal rein ins Weber-Fagott-Konzert, den dritten Satz. Wow, hoppla, da war noch Applaus drauf, wusste ich gar nicht. Als wir die hier begeistert mitdirigieren, das war das Weber-Fagott-Konzert, der dritte Satz. Sag mal, wie kommt ihr eigentlich immer auf eure Stückauswahl? Wie funktioniert denn das?
Naja, also aus dem Orchester kommen immer sehr gewagte Vorschläge bis hin zu Mahler-Sinfonien und Richard Strauss Tondichtungen und alle möglichen, wo ich dann als Dirigent ein gewisses Vetorecht dann einlegen muss. Aber wir machen es so, dass wir für die zweite Hälfte des Programms, also immer für die große Sinfonie, eine Abstimmung machen. Mhm. Und ich schließe dann ein paar Sachen aus und ab dann gibt es dann eine Doodle-Umfrage und diesmal ging das eben in die Schubert-Unvollendete.
Die Schubert-Unvollendete, genau, das ist dann der letzte Programmpunkt. Warum heißt die eigentlich Unvollendete?
Naja, weil sie nicht vollendet ist. man kann sie als vollendet betrachten, wenn man sich diese Sätze einfach so anhört, die beiden. Es ist in sich irgendwie geschlossen, aber Schubert hat ja noch angedacht, einen dritten Satz zu schreiben. Es gibt dann noch die ersten paar Takte davon und ab dann zieht sich noch die ersten Geigestimme. Also ein bisschen weiter, Melodie ist noch weiter auskomponiert. Aber es wurde auch von anderen Schülern und jetzt auch in der heutigen Zeit nochmal versucht, ein Nachbild zu machen. Aber irgendwie passt die Sinfonie so in diesen zwei Sätzen, das ist fertig. Mhm. Also er ist da auch nicht darüber gestorben oder so, wie man das jetzt bei Bruckner kennt, dass er es nicht mehr vervollständigen konnte. Er hat danach noch anderes geschrieben, aber irgendwie war da nichts mehr.
Ich glaube, irgendein Musikwissenschaftler oder ich weiß nicht mehr, wer hat, glaube ich, mal darüber gesagt, sie ist zwar unvollendet, aber in sich abgeschlossen. Das fand ich einen wunderschönen Satz dazu. Ja, wo liegen denn bei dieser Schubert-Sinfonie, die ist ja schon mega bekannt, ist das mit einem, ist das mit so einem Stolperstein, was halt so eine Schwierigkeit an diesem Stück ist vielleicht?
Es hat irgendwo den Vorteil, dass die Leute es wirklich gut kennen, das geht sehr leicht ins Ohr. Andererseits ist es eben auch so, dass man eine gewisse Erwartungshaltung an das Stück hat, auch was die Tempi angeht. Und in dem Moment, in dem man etwas anderes versucht, muss man es dann sehr gut begründen können. Genau.
Das aber heißt, du machst dann so, bös gesagt, eine Standardaufführung von dem? Oder traust du dich ein bisschen
was? Das würde ich nicht sagen, aber es ist... Man kann nicht einfach nur sagen, nein, ich habe jetzt Bock, das machen wir jetzt ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer, sondern es muss dann wirklich wohl überlegt sein.
Mhm. Okay. Und Madita, wie geht's dir mit der Sinfonie? Magst du sie?
Ja, die ist sehr schön. Also es ist im Vergleich zu unserem letzten Projekt, was ja Bruckner 6 war, tatsächlich sehr, sehr viel weniger anspruchsvoll und vor allem sehr viel verständlicher auch am Anfang. Also man hat das total gemerkt, das erste Wochenende war schon... Man merkt, die Musik ist den Leuten klar. Also es ist nicht super komplex, es geht ins Ohr, es ist einfach, es sind ein paar schöne Melodien drin. Es macht viel Spaß zu spielen. Und klar, es ist trotzdem anspruchsvoll und es gibt viele Feinheiten, die man da rumfeilen kann, bis es wirklich gut wird. Aber es ist einfach ein bisschen entspannter als manche der letzten Projekte. Und es ist anders schön, aber es ist eine schöne Sinfonie und dadurch, dass man es gut kennt, ist es auch einfach leichter, am Anfang zu spielen.
Ich habe diese Sinfonie ja auch als sehr vielseitig, sage ich mal, in Erinnerung. Sind diese starken Wechsel, sind die auch anspruchsvoll?
Ja, schon. Also das hatten wir jetzt am letzten Wochenende charakterlich im zweiten Satz. Beginnt ganz leise, ganz sanft und dann kommt eine Stelle, die erinnert irgendwie fast an Mozarts Requiem in dieser Ernsthaftigkeit und dann wieder ganz triumphal in E-Dur und wir hatten Schwierigkeiten, diese verschiedenen Charaktere, die Ernsthaftigkeit und das Lockere, Leichte, Schöne dann wieder herzustellen. Also es sind sehr viele, sehr starke Brüche drin in dem Stück.
Was ist dir eigentlich für deine Interpretationen besonders wichtig? Also bist du jemand, der sich erstmal die Biografie eines Komponisten kauft und einmal komplett durchliest oder schaust du dir die Partitur an? Wie sind deine Interpretationen eigentlich aufgebaut?
Also ich versuche allgemein, nicht stückbezogen, einfach ein relativ großes Wissen über Biografien mir anzuschaffen, um dann nicht explizit nur für das Stück zu schauen, was finde ich jetzt gerade an Informationen zusammen und dann mich nur darauf einzulassen, sondern so einen Background zu haben und dadurch so eine natürliche Einordnung in den gesamten musikalischen Kontext zu finden. Je mehr man kennt, desto besser weiß man auch, was es in dieser Zeit gerade und muss nicht sich überlegen, okay, das war jetzt eine ganz schwierige Phase und jetzt müssen wir das sehr dramatisch machen. Es passiert einfach und das ist viel schöner dann. Und natürlich versuche ich ansonsten über die Partitur, was hat der Komponist sich dabei gedacht, so in dem am nächsten zu kommen.
Verstehe. Und Madita, stell dir mal vor, Philipp säße jetzt nicht neben dir, ganz ehrlich. Funktioniert das gut, wie das Philipp macht, oder habt ihr manchmal das Gefühl, euch wird eine Interpretation aufgedrungen? Aufgedrängt.
Nein.
Ich kann nicht mehr sprechen. Ist viel zu spät.
Nein, das gar nicht. Also ich finde, es funktioniert gut. Die meiste Zeit stimme ich auch einfach vollkommen zu, weil es sehr schlüssig ist und meistens auch sehr rund und sehr schön wird. Aber es ist ja bei uns wirklich irgendwie auf gemeinschaftlicher Ebene und man redet ja auch darüber, und wenn jetzt tatsächlich irgendwas ist, was uns nicht passt, oder wenn wir irgendwie sagen, der Strich geht so gar nicht, wir finden die Betonung ist doof oder so, wir mögen das so nicht, dann kann man da auch durchaus drüber diskutieren und da irgendwie eine Lösung finden. Oder meistens überzeugt uns dann halt. Und wenn man die Begründung dann kennt, dann macht das einfach viel Sinn. Und ich finde, es funktioniert gut, weil man ja eben sehr viel Zeit und sehr viel intensive Probenzeit in diese Stücke steckt. Also dadurch, dass das alles immer im Stück ist, steckt man wirklich sehr tief drinnen in dem Werk und entwickelt dadurch irgendwie auch ein gutes Verständnis. Und Philipp sagt auch nicht einfach nur, spielt es jetzt leiser, sondern okay, das soll jetzt so klingen, die Gesamtvorstellung ist das und das, fügt euch darin ein. Und dadurch wird das sehr logisch und man weiß irgendwie, dass was man selber gerade tut, irgendwie für die gesamte Interpretation sinnvoll ist. Also es funktioniert.
Also im Prinzip ein demokratischer Prozess in der Stückentstehung in gewisser Weise.
Ja, kann man so sagen. Absolut. Ich meine, wir sind alle irgendwie am Studieren und Lernen. Man lernt nie als Musiker aus. Und von daher wäre man als Dirigent ganz schön blöd, wenn man die Vorschläge, die von den Musikern kommen, die einfach einen anderen Blickwinkel darauf haben, nicht annimmt. Man kann auch nicht als ein Dirigent die komplette Partitur jetzt direkt verstanden haben und alles wissen. Irgendwas muss einem entgehen und man muss dafür offen bleiben, was die Musiker anderes Gutes sehen.
Okay, das klingt sehr einleuchtend, sagen wir mal. Ich versuche mir das nur gerade vorzustellen. Ich schlage immer gerne eine Partitur auf. Ich versuche meine Stimme mitzulesen. Und bei einer Stimme, das geht dann, wenn ich versuche, zwei zu verfolgen, da bin ich dann immer schon überfordert. Also ich habe einen riesen Respekt davor, was du da dann vorne dann tatsächlich da leistest. Ja, ihr beiden, also mir bleibt eigentlich jetzt, wir sind schon bei einer fortgeschrittenen Stunde, würde ich sagen. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich, dass ihr heute bei mir bei der Plattform gewesen seid. Fand das total interessant, was ihr beiden so erzählt habt. Und dann würde ich euch jetzt zum Abschluss nochmal bitten, ja, erzählt doch nochmal, einfach, dass ihr die Konzertdaten nochmal kurz durchgebt, wann, wo und warum.
Ja, die Konzerte sind am 5. und 6. Oktober in der Pauluskirche.
Um 18.30 Uhr mit einer kleinen Einführung von unserem Moderator. 10 Minuten vorher, 18.20 Uhr.
Lohnt es sich also schon da zu sein?
Genau, Eintritt ist frei, Spenden sind wie immer erbeten.
Genau, und warum? Weil es einfach hoffentlich wunderschön wird, weil die DPU davon lebt, dass Leute kommen und zuhören und dass wir irgendwie das Gefühl haben, was wir machen, bringt Leuten Freude, bringt Leuten Musik näher. Das heißt, je mehr kommen, desto schöner wird es, und desto mehr Spaß haben wir, desto schöner wird es auch.
Genau.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.